was Beziehungen stark macht. Wir haben tatsächlich gestern einen wunderschönen, vollen Seminartag hinter uns gebracht, wo wir viel gehört haben, miteinander unterwegs waren, nachgedacht haben über das, was Beziehungen stark macht und was wichtig ist für unsere Beziehungen, unsere Ehen und wie Familie wachsen kann und welche Prinzipien der Schöpfer, der das Ganze ausgedacht hat, hineingelegt hat in unser Leben, die wir entdecken sollen, umsetzen sollen, Stück für Stück lernen sollen, einüben, damit unsere Ehen, unsere Familien ein Stück Himmel auf Erden werden. Davon haben wir vorher gesungen. Das ist Gottes Wunsch. Darum beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dass so ein Stück Himmel durch diese Prinzipien und diese Kraft Gottes in unser Leben hineinkommt und unser Leben verwandelt und wir so einen Vorgeschmack haben, jetzt schon, von dem, was es heißt, für immer in Gottes Liebe zu stehen, für immer in Gottes Gegenwart zu stehen, für immer in dieser gemeinsamen Liebe zu leben miteinander. Das ist Gottes Ziel, diese Liebe. Was macht Beziehungen stark? Beziehungen macht genau das stark, nämlich diese Liebe. Liebe. Liebe ist eine Herzenssache und das ist, was Beziehungen stark macht. Jemand hat mal gesagt, die Liebe ist die größte Macht in dieser Welt. Und Liebe ist Herzenssache. In der Liebe kann man viel lernen. Es gibt manches, die man an Tipps, an kreativen Ideen lernen kann, wie man Liebe ausdrücken kann. Und es ist schön, dass man das tut. Und Liebe findet auch immer irgendwie Wege, die kreativ sind in der Umsetzung. Aber Liebe, und das ist wichtig, Liebe ist etwas, das eine Herzenssache ist, die eben nicht nur darin ist, dass man das Richtige tut, sondern auch darin liegt, dass man das Richtige aus dem richtigen Grund tut, nämlich aus Liebe. Man kann das Richtige tun, das vielleicht auch gute Formen wären der Liebe, aber wenn sie nicht aus Liebe kommen, dann bringen sie am Ende sehr wenig. Also stellt euch vor, wie ich bin verheiratet und ich schenke meiner Frau, bringe meiner Frau zu ihrem Geburtstag einen wunderschönen großen Blumenstrauß mit nach Hause. 50 rote Rosen, ein bisschen viel vielleicht, also 25. 25 rote Rosen und die bringe ich ihr mit nach Hause, war extra beim Florist und habe die nicht beim Aldi gekauft, beim Hofer, sondern so richtig beim Florist und richtig Geld ausgegeben und komme da mit 25 Rosen, stehe da vor der Tür und drücke die meiner Frau in die Hand und sagt, oh Schatz, hier zu deinem Geburtstag. Und meine Frau, die ist richtig berührt, freut sich, dass ich beim Floristen war und dass es mal so richtig ich an sie gedacht habe. Und sie freut sich innerlich und freut sich und lacht und ist so berührt. Und dann sagt sie, ach Schatz, das wäre doch nicht notwendig gewesen, so einen tollen Blumenstrauß. Und dann sage ich, aber Schatz, ist doch dein Geburtstag. Es ist doch meine Pflicht, dass ich dir den schenke. Was denkt ihr, wie würde meine Frau reagieren? Antwort A. Welche Freude, dass ich so einen pflichtbewussten Ehemann habe. So ein richtiger Deutscher. Aus Pflicht hast du mir das geschenkt. Oh, der kriegt einen besonderen Platz. Oder sie würde sich umdrehen mit dem Blumenstrauß in der Hand, schnurstracks Richtung Küche laufen, unterwegs die Blumen in den Mülleimer schmeißen, in der Küche reinlaufen, irgendwie ein festes Objekt suchen, Pfanne oder Wellholz, und rauskommen aus der Küche mit so einem hochroten Kopf und hinter mir her. Und ich merke schon, irgendwas stimmt da nicht und ich renne davon. Und ich renne die Straße runter, meine Frau hinter mir her und ich überlege mir die ganze Zeit, waren die Blumen nicht schön genug? Die Blumen waren schön genug. Das war nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Blumen nicht von Herzen kamen. Warum? Weil Liebe ist eine Herzenssache, wo es nicht nur darum geht, das Richtige zu tun, sondern auch für das, was man tut, das Richtige zu spüren, aus einer inneren Motivation heraus, die wir haben. Liebe ist Herzenssache. Der Jim Elliot hat mal gesagt, kalte Gebete verfehlen ihr Ziel ebenso wie kalte Liebhaber. Also, wenn wir das, was wir tun, aus dem kalten Herzen heraus tun, wo keine Liebe da ist, dann verfehlt es sein Ziel genauso wie kalte Liebhaber. Und so sind auch kalte Gebete. Unsere Liebe zueinander und unsere Liebe zu Gott und unsere Liebe zu unserem Mitmenschen um uns herum und auch zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern, zu unseren Eltern, hängt damit zusammen, was in unserem Herzen ist für sie. Ohne Herzensliebe reicht alles nicht aus. Paulus, der schreibt mal im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, da schreibt er mal über diese Liebe. Und ohne diese Liebe reicht alles nicht aus. Er schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1 bis 3, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönernes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich einen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Paulus macht eine Gleichung auf. Ich weiß nicht, wie gut ihr in Mathe wart. Aber wenn man was mit 0 multipliziert, gibt's immer 0. Das wisst ihr noch, oder? Einer meiner Neffen, der hat letztes Jahr für seinen Papa in den Sommerferien gearbeitet. Und ich habe ihn gefragt, letztes Jahr, wie viel hat er denn gekriegt, dass er für den Papa gearbeitet hat? Und hat gesagt, nichts. Dieses Jahr hat er uns besucht nach den Sommerferien und ich habe ihn gefragt, hey, was hast du denn den Sommer gemacht? Ich habe für meinen Papa gearbeitet und ich habe gesagt, hey, wie viel hast du denn dieses Jahr bekommen? Oh, sagt er, 10-mal mehr wie letztes Jahr. Ich habe mich schon für ihn gefreut und dann sagt er, ja, 10-mal 0 gibt auch 0. Hat wieder nichts gekriegt. So, und Paulus sagt jetzt, hey, wenn du die erhabenste Geistlichkeit hättest, mal 0 Liebe, dann hat es 0 Wirkung. Wenn du grenzenlose Erkenntnis hättest, alle Geheimnisse Gottes kenntest, aber keine Liebe hättest in der Umsetzung gegenüber anderen, 0 geistliche Wirkung. Wenn du riesengroßen Glaube hättest, der Berge versetzen kann, wie Jesus sagt, aber den umsetzt mit 0 Liebe für anderen, 0 geistliche Wirkung. Wenn du die spendabelste Freigebigkeit hättest und alle deine Habe gibst, wenn du Mutter Teresa wirst, aber keine Liebe für andere, 0 Wirkung. Die tiefste Opferbereitschaft, sogar dein Leben aufzugeben für eine Sache und darin 0 Liebe hast, dann ist es 0 geistliche Wirkung. Warum? Ohne Liebe, sagt Paulus, ist alles nichts. Und das ist wichtig für uns, das spüren wir im Leben. Und es ist Gottes Gebot auch für unser Leben. Er sagt, es reicht nicht einfach aus, barmherzig zu sein. Die Bibel sagt in Micha 6, Vers 8, wir sollen Barmherzigkeit lieben. Also nicht einfach nur barmherzig sein, sondern wir sollen Barmherzigkeit lieben und dann barmherzig sein. Wir sollen nicht einfach nur Barmherzigkeit üben, sagt Paulus in Römer 12, Vers 8, sondern wir sollen Barmherzigkeit üben mit Freudigkeit. Also wir sollen das lieben. Es reicht nicht einfach nur aus, zu leiden um Gottes Willen, sondern wir sollen das Leiden mit Freuden aufnehmen, Hebräer 10, Vers 34. Es reicht nicht einfach nur aus, zu geben aus Pflichtgefühl, sondern die Bibel sagt, Gott hat wen lieb? Einen fröhlichen Geber. Wir sollen geben lieben, lieben lernen, aus unserem Herzen heraus. Nicht einfach nur geben, nicht einfach nur glauben, nicht einfach nur leben, sondern leben lieben, glauben lieben, geben lieben, Barmherzigkeit lieben. Wir sollen in unsere Kreise gehen, mit dabei sein aus Liebe. Liebe ist die größte Kraft. Warum? weil Gott Liebe ist. Und weil Paulus sagt im 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5, das Endziel aller Gebote aber ist die Liebe. Das Christentum ist eine Religion der Liebe, das auf Liebe ausgerichtet ist, weil unser Gott ein Gott der Liebe ist und weil er als Ziel hat für uns, das größte Gebot aller Gebote ist, wir sollen Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. Deshalb sagt Paulus, das Endziel aller Gebote, aller Weisungen ist die Liebe. Nämlich Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Aus diesem Herzen heraus. Das ist das Schöne, versteht ihr? Deshalb, das ist so wichtig, diese Liebe zu haben. Ich habe mal ein Gedicht gelesen, ich weiß leider nicht, von wem es stammt, aber da heißt es, Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht kritisch. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Leben ohne Liebe ist sinnlos. Die Liebe ist der Schlüssel für alle diese Eigenschaften, die auch gut sind. Wahrheit, Gerechtigkeit, Klugheit, Freundlichkeit, Ordnung, Ehre, Besitz, Verantwortung, Pflicht, das sind alles gute Dinge. Aber wenn darin keine Liebe ist, dann wendet sich das Blatt sehr schnell. Und wir spüren das vielleicht manchmal in unseren Beziehungen, dass wir mehr Wert legen auf Gerechtigkeit und auf Wahrheit und auf Klugheit und auf Ehre und auf Pflicht und auf Verantwortung, wie auf die Liebe, die diese Elemente ausfüllen soll, begeistern soll, beleben soll, motivieren soll. Und deshalb verletzen wir einander manchmal. Und unsere Beziehungen werden eben aus dem Grund schwach, weil die Liebe nicht im Zentrum steht. Wie wächst die Liebe in meinem Herzen für Gottes Sache? Wie wächst diese Liebe? 4 Punkte will ich euch mitgeben heute Morgen, wie das passiert in unserem Leben. Wie kriegen wir diese Liebe in unser Herz hinein? Wie wachsen wir in dieser Liebe? Ich glaube, es sitzt keiner hier heute Morgen, der nicht sagen würde, hey, ein bisschen Liebe habe ich schon. Und wir haben schon gehört, die einen ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger. Aber wie wächst diese Liebe in uns für Gottes Sache? Und ich habe, wie wächst diese Liebe in unserem Herzen, die diese Kraft ist? Und ich habe 4 Punkte und die 4 Punkte geben das Akronym HERZ. Kann man sich vielleicht ein bisschen merken. H, E, R und Z. Das erste, habe Acht. Liebe ist Herzenssache. Habe Acht auf dein Herz. Habe Acht darauf. Sprüche 4, Vers 23 gibt uns eine klare Anweisung. Sie sagt, hey, vor allen Dingen, vor allen anderen Dingen, habe Acht auf dein Herz. Also lebe ein Stück weit in der Selbstreflexion in Bezug auf dein Herz und habe Acht auf dein Herz, was da reinkommt und was da rausgeht. Warum? Und dann sagt der Sprücheschreiber, dein Herz ist die Quelle deines Lebens. Was kommt denn aus meinem Herzen heraus, wenn ich Dinge erlebe, wenn ich Dinge sehe? Das Herz, auf das muss ich aufpassen, ist die Steuerzentrale meines Seins. Und wir müssen aufpassen, was mein Herz erfüllt. Und wir müssen aufpassen darauf, was aus meinem Herzen herauskommt. An dem kann ich erkennen, wer ich wirklich bin. Daraus fließt mein Leben. Das Herz ist die Steuerzentrale unseres Seins. Das Herz denkt, fühlt und will. Also manchmal denken wir, ja, unser Gehirn denkt und unser Herz fühlt. Ja, dann sagen wir Kopf oder Herz, Herz über Kopf. Aber eigentlich ist es so, von der Bibel her, wie wir Menschen aufgebaut sind, das Herz ist die Steuerzentrale von allem. Darin denken wir, darin fühlen wir, darin wollen wir. Und der Prophet Hesekiel, der viel über das Herz gesprochen hat, der spricht einmal über das steinerne Herz in Menschen und das fleischerne Herz in einem Menschen. Also dass es Menschen gibt, die haben kalte Herzen. Aus deren Herzen kommt nur Argwohn, Neid, Streit, Ehre, Kampf um Eigensinn, um Eigenruhm. Deren Ego ist groß, die haben viele negativen Gedanken, auf sich selber ausgerichtete Gedanken. Das ist in der Bibel das steinerne Herz. Ein Herz, das nicht geprägt ist von Liebe gegenüber Gott und dem Nächsten, sondern vor allem in der Liebe zu mir selbst. In der Liebe zu mir selbst ist ein steinernes Herz. Und dann sagt der Hesekiel, Gott will unser Herz austauschen und uns ein fleischernes Herz geben. Ein erneuertes Herz. Ohne das schaffen wir es überhaupt gar nicht, in der Liebe zu leben. Ein erneuertes Herz voller Liebe ist ein übernatürliches Werk Gottes in uns durch seinen Heiligen Geist. Ohne das ist es nicht möglich, sich zu verändern. Sich zu verändern. Weil der Mensch ohne Gott, der nicht ein erneuertes Herz durch seinen Geist hat, der lebt so, wie er will. Nur der den Geist Gottes im Herzen hat, wird anfangen, durch den Geist ein erneuertes Denken, Fühlen und Wollen zu bekommen. Also wer diese Kraft der Liebe in seinem Leben haben möchte, umsetzen möchte, erleben möchte von Gott her, zu Gott und zum Nächsten, der braucht eine übernatürliche Begegnung mit Gott. In und durch Jesus Christus. Und dann wiedergeboren zu werden. Und in dieser Wiedergeburt bekommt er ein erneuertes Herz, das jetzt neu ausgerichtet wird durch den Geist, der in mir lebt. Ein erneuertes Verlangen nach Gottes Willen zu haben. Das steinerne Herz verlangt auch, aber eben nach den Dingen, die Gott nicht gefallen. Nach Neid, Streit, Eifersucht, Großtuerei. Erkenntnis, der Schlauste sein, der Größte sein, der Beste sein, immer gegenüber anderen, wo die Liebe dann fehlt. Deshalb, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, wie erfüllt mich diese Liebe, dann fängt es oft mit einem Gebet an. Auch für uns Christen. Herr, erfüll mich neu. Erfüll mich neu mit deinem Geiste. Warum? Weil dieser Geist in uns bewirkt eine neue Ausrichtung auf die Liebe. Und er lässt in uns wachsen die Frucht des Geistes, welche ist Sanftmut, Geduld und Liebe. Ihr habt nicht den Geist der Furcht bekommen, sondern den Geist der Liebe, sagt Paulus. Genau darum geht es. Also hab Acht auf dein Herz. Das ist das Erste, was wichtig ist, wenn du neu dein Herz erfüllen lassen möchtest. Und dann das Zweite. Erfülle dein Herz mit Liebe. Mit was soll ich es erfüllen? Habe Acht darauf und dann erfülle es. Erfülle es mit der Liebe und vor allem mit der Liebe Gottes. Paulus, der sagt mal im Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Und was für ein Wort Gottes ist das? Es ist in dem Zusammenhang, spricht Paulus von dem Wort der Liebe. Und dieses Wort der Liebe Gottes zu dir, das lasst reichlich in euch wohnen. Nämlich diesen Jesus Christus in eurem Herzen soll der wohnen. Es geht darum, dass diese Liebe des Christus und sein Wort der Liebe in mir wohnen darf. Und das bedeutet was? Dass ich kapiere, wie sehr mich Gott liebt. Wir haben das vorher gesungen. Wie sehr uns Gott liebt und warum das so wichtig ist, das zu wissen, weil nur so seine Liebe mein Herz erfüllt, indem ich weiß, wie sehr er mich liebt und diese Liebe mein Herz erfüllen lasse. Und da kann es sein, das ist die Liebe, die ich zu Jesus empfinde. Warum? Weil er mich geheilt hat. Oder weil er mein bester Freund ist. Oder weil er mein Versorger ist mit der anderen Hälfte der Schuhe, die ich am Strand verloren habe. Und das sind diese Zeichen der Liebe Gottes. Und die sind ganz wichtig im Alltag, an solchen Tagen, wo er vielleicht heilt, wo ich seinen Beistand spüre, wo ich von ihm ein besonderes Geschenk bekomme, das ich nicht erwartet hätte. Das ist schön, wenn man diese Liebesdinger in seinem Herz speichert. Aber es ist noch wichtiger darüber hinaus, zu wissen, wie sehr er mich liebt. Und wir haben das vorher gehört, das größte Zeichen seiner Liebe ist nicht der Schuh, ist nicht, dass er mich geheilt hat, ist nicht, dass ich ihn jeden Tag bei mir spüre, sondern ist, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Weil manchmal beten wir und wir kriegen den zweiten Schuh nicht. Habt ihr das schon erlebt? Ich habe noch keinen Schuh am Strand verloren, aber ich habe schon manchmal was gebetet, was ich von Gott wollte, wo ich dachte, wäre schön, wenn ich es hätte und habe es nicht bekommen. Ich habe schon manches Mal für Leute gebetet, dass sie gesund werden und manche sind gesund geworden und manche sind nicht gesund geworden. Ich habe schon manche Tage in meinem persönlichen Leben erlebt, wo Jesus ganz nah da war. Auch inmitten der Finsternis, des Todestales, er war da. Aber ich habe auch schon Tage erlebt in meinem Glaubensleben, wo ich gewünscht hätte, er wäre da und habe ihn nicht gespürt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn meine Überzeugung der Liebe Gottes darin besteht, dass er mein Heiler ist, mein Freund ist, vielleicht auch mein Versorger, wenn das alles ist, dann werde ich oft und zu oft an seiner Liebe zweifeln und verzweifeln. Weil es nicht immer so ist. Nur wenn die Liebe Gottes in Jesus Christus, dieses Wort der Liebe, reichlich in meinem Herzen wohnt, was er für mich am Kreuz getan hat, werde ich kapieren, dass er in allem gut ist. Wir haben es vorher gesungen. Auf Tirolerisch nehme ich mal an, aber ich habe es verstanden. Dass er gut ist, weil diese Liebe so viel größer ist. Erfülle es mit der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes in Jesus Christus, die ist so krass groß zu dir, dass selbst dann, wenn du nicht geheilt wirst, du mal kein Zeichen kriegst der Liebe Gottes im Alltag oder du mal dich verlassen von ihm fühlst, du weißt, so liebt er dich und das soll dein Herz erfüllen. Das macht dich überschwänglich vor Freude, auch wenn die anderen Dinge vielleicht mal fehlen. Und Paulus im Römerbrief, der sagt diesen Christen genau das zu. Er sagt, hey, ihr müsst kapieren, wie sehr euch Gott liebt und das soll euer Herz erfüllen. Wie sehr liebt euch denn Gott? Wie groß ist denn diese Liebe Gottes? Und Paulus sagt es in Römer 5, Vers 8. Und in Römer 5, Vers 8 beschreibt er das Maß der Liebe Gottes. Und das Maß der Liebe Gottes zeigt sich auf zwei Arten. Erstens, der Grad seines Opfers, um uns von der Strafe unserer Sünde zu retten. Also, was hat es ihn gekostet, um für unsere Sünde zu bezahlen und es möglich zu machen, dass wir mit Gott versöhnt sein können, seine Kinder zu sein? Was hat es ihn gekostet? Das zeigt seine Liebe zu uns. Also, was hat es ihn gekostet? 5 Euro? 50 Euro? 5.000 Euro? 50.000 Euro? 5 Millionen Euro? Was hat es ihn gekostet? Die Bibel sagt, seinen einzigen Sohn. Boom, seinen einzigen Sohn. Für uns. Das ist ein krasses Opfer, um für uns zu bezahlen. Das zeigt seine Liebe an. Und bewirkt in mir etwas, eine gewisse Dankbarkeit. Das erfüllt mich mit Dankbarkeit und Freude. Wenn ich einen Brief schicken müsste, irgendwohin, und mir fehlt die Briefmarke und ich würde dich fragen, hey Karl, kannst du mir eine Briefmarke leihen? Dann würde Karl sagen, ach komm, hier hast du eine, die schenke ich dir. Was sage ich dem Karl? Danke Karl. Das war meine Dankbarkeit für seine Liebe. Die beschränkt sich in einem nüchternen Danke. Freue mich. Ich werde dem Karl jetzt nicht für immer dankbar sein für eine Briefmarke. Okay? Weil der Grad des Opfers, was es ihn gekostet hat, mich zu lieben, war relativ klein. Okay? Wenn du eine Briefmarke brauchst, Karl, du weißt wo. Bei mir. Aber natürlich, wenn das Opfer wesentlich größer ist, ist auch der Grad der Liebe, die ich spüre, die Dankbarkeit darüber wesentlich größer. So, darin misst sich die Liebe Gottes, sagt Paulus. In dem, was es ihn gekostet hat, für uns zu bezahlen. Aber dann geht Paulus noch einen Schritt weiter und sagt, ja, diese Liebe Gottes, die misst sich ja nochmal an einem zweiten Sache, nämlich dem Grad der Unverdientheit, die wir zu der Zeit besaßen, als er uns gerettet hat. Paulus sagt, Gott hat seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben am Kreuz. Er ist für uns gestorben, um unsere Strafe auf sich zu nehmen, um die Versöhnung möglich zu machen, als wir die Besten aller Besten waren. Als wir schon 2 Jahre in der Gemeinde unterwegs dabei waren, mitgearbeitet im Kinderkreis, wir jeden Sonntag da waren, unseren Zehnten gegeben haben und richtig moralisch volle Power vorwärts gingen, oder? Da hatten wir es ja verdient. Endlich. Haben gut genug religiöse Sachen gemacht, haben manche Sachen hinter uns gelassen, die wir hinter uns lassen sollten. Dann haben wir es verdient und jetzt hat er das für uns getan. Wow. Nein. Wann hat er das für uns gemacht? Als wir? Als wir noch Sünder waren. Der Grad der Unverdientheit bestimmt ja auch die Höhe seiner Liebe zu uns. Versteht ihr das? Lasst mich das mal in einem Beispiel verdeutlichen. Ich erzähle es immer wieder, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. Dann hört es einfach nochmal. Stellt euch vor, mein Nachbar hat eine Tochter. Das ist eine fiktive Geschichte. Mein Nachbar hat eine Tochter und die Diagnose vom Arzt ist, sie ist todkrank und sie wird sterben. Mein Nachbar ist komplett zerstört, am Boden zerstört, aber dann kommt raus, es gibt eine neue Möglichkeit durch neue Methoden, dass die Tochter überleben kann, wenn sie ein gewisses Organ gespendet bekommt, was irgendwie kaputt ist bei ihr. Aber das Problem ist, es gibt nur 2 Organspender, sagt der Arzt meinem Nachbarn. Das eine ist ein 89-jähriger Australier, würde ich Ihnen nicht empfehlen. Und das andere ist die Tochter von Ihrem Nachbarn, meine Tochter. Okay? Mein Nachbar, der ist ganz happy, freut sich, dass das möglich ist und fährt nach Hause vom Arzt. Und das Nächste, was er tut, ist, er kommt zu mir an die Tür und klingelt. Und sagt, Ede, hey, ich habe dir doch von meiner Tochter erzählt. Ja, ja, die ist sterbenskrank, was ist passiert? Sagt, ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Ja, sage ich, was ist die gute? Ja, sie hat eine Möglichkeit, dass sie leben kann. Wow, sage ich, wir haben im Hauskreis dafür gebetet. Hammer, super, genial. Was ist denn die schlechte? Ja, die schlechte ist, da muss man so eine Transplantation machen, dass sie leben kann. Sage ich, doch keine schlechte Nachricht. Ja, wie funktioniert das? Ja, hat der Arzt gesagt, die einzige Spenderin ist deine Tochter. Ja, sage ich, doch auch nicht so problematisch. Vielleicht kann sie das Organ spenden. Ja, das Problem ist, Ede, der Arzt hat gesagt, dass der Organspender bei der OP zu 99,999% sterben wird. Aber Ede, du kannst mir doch helfen, oder? Das geht doch. Du hast doch 4 Kinder. 1 mehr oder weniger. Komm. Ist doch nicht so ein großes Opfer. Also es ist eine fiktive Geschichte, gell? Ihr habt es schon. Das gibt's nicht in echt. Aber hey, 1 mehr oder weniger, wen juckt's? Du hast doch dann noch 3. Was würdet ihr machen? Ich würde wahrscheinlich sagen, du, ich kann dir helfen, ich predige bei der Beerdigung deiner Tochter. Okay, das, so kann ich dir helfen. So, jetzt habt ihr das im Kopf, jetzt spult mal das zurück. Jetzt stellt euch vor, dieser Nachbar, dieser gleiche Nachbar ist der allerbeste aller Nachbarn. Seit 20 Jahren, wo wir da wohnen, als wir damals dort gebaut haben, hat er jeden Samstag auf der Baustelle geholfen, hat uns 100.000 Euro zinslos ausgeliehen als Darlehen, das wir bauen konnten. Und am Ende hat er uns 80.000 einfach geschenkt. Der hat mit unseren Kindern im Garten Fußball gespielt, hat uns zu allen Grillpartys eingeladen, hat unser Auto gewaschen, hat immer freundlich gewesen zu uns, was auch immer war, hat er uns die letzten 20 Jahre geholfen. Das ist der beste aller Nachbarn, den man je sich vorstellen kann. Jetzt kommt der an die Tür und klingelt und fragt danach. Dann würde man vielleicht noch sagen, okay, du hast uns so viel gegeben, wir schulden dir so viel, du bist so ein Toller, wir machen das. Vielleicht, wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht noch, für einen Guten ist man vielleicht noch bereit, sein Leben zu geben, sagt Paulus. Aber jetzt stell dir das mal vor, wir spulen wieder zurück, dieser Nachbar war die letzten 20 Jahre der Allerschlimmste, Allergrößte, in Deutschland hat man A-Wort, und das war er. Als wir vor 20 Jahren gebaut haben, was wir tagsüber aus der Baugrube rausgehoben haben, hat der nachts wieder reingeworfen. Als der mitgekriegt hat, dass unser Balkon 5 mm über der Baulinie ist, hat er einen Baustopp beantragt bei der Gemeinde und wir mussten ein halbes Jahr lang warten. Wenn unsere Kinder im Garten gespielt haben und der Ball ist auf seine Seite gegangen, dann kam er raus mit dem übergroßen Küchenmesser und hat den Ball demonstrativ vor den Kindern erstochen. Der hat unser Auto zerkratzt, ist an unserem Haus vorbeigelaufen, hat meiner Frau den Mittelfinger gezeigt. Und der Nachbar, der kommt jetzt und steht vor der Tür und klingelt. Was würdet ihr machen? Ich würde nicht mal die Tür aufmachen. Ich würde so tun, als ob ich nicht da wäre. So, und jetzt ist es, was Paulus das sagt. Paulus sagt, Gott hat für uns in seiner Liebe, wegen nichts anderem, in seiner Liebe seinen einzigen Sohn gegeben. Für wen? Für uns, die wir noch Sünder waren. Wir haben Gott, den Mittelfinger gezeigt. Wir haben Gott den Rücken gekehrt. Uns war Gott vollkommen schnuppe egal, mehr oder weniger. Wir haben vielleicht so ein paar Sachen sind nett, aber viele Sachen sind uns komplett egal, was Gott sagt. Wir haben Gottes gezeigt und obwohl wir so drauf waren, so unverdient, hat er für uns seinen Sohn gegeben und ist für uns am Kreuz gestorben. Das ist die Liebe Gottes zu uns. Die hatte er damals, als er am Kreuz gestorben ist, für dich und für mich. Und die gleiche Liebe hat er für uns heute. Das sagt Paulus in Römer 8. Wie viel mehr, wenn er bereit war, seinen Sohn für uns zu geben, wird er uns in ihm nicht alles andere, was er uns versprochen hat, schenken. Das ist seine Liebe. Erfüll dein Herz. Deshalb sagt der Paulus, lass dieses Wort der Liebe reichlich in dir wohnen. Und er sagt wohnen, nicht campen, nicht am Sonntagmorgen mal kurz seine Zelte aufschlagen für eine Stunde, 90 Minuten, mal kurz sein Zelt aufschlagen für das Wort Gottes und dann wieder die Zelte einklappen und 6 Tage die Woche ohne Wort leben, sondern dieses Wort Gottes soll reichlich in mir wohnen, Besitz nehmen, die Koffer auspacken dürfen. Dieser Jesus mit seiner Liebe soll in mir meine Schränke einräumen in meinem Leben und nicht nur mal kurz sporadisch da sein und dann wieder weg sein, sondern immer in meinem Herzen wohnen. Versteht ihr? Deshalb lese ich die Bibel. Deshalb komme ich in den Gottesdienst. Das ist keine religiöse Pflicht, sondern ich komme, damit dieser Jesus mehr in mir wohnt, dieses Wort der Liebe mich mehr einnimmt. Deshalb lese ich die Bibel, um von seiner Liebe zu mir mehr zu erfahren und wie ich die Liebe besser ausleben kann. Dieses Wort der Liebe in mir wohnen lasse. Ich lese nicht die Bibel, um irgendwie eine Pflicht zu erfüllen. Ich lese auch nicht die Bibel irgendwie als Pflicht, um irgendwie morgens das abzuarbeiten, Gott die Bibel vorzulesen. Ich brauche Gott die Bibel nicht vorlesen. Der kennt die. Der hat die mir gegeben, damit das Wort der Liebe reichlich in mir wohnt und mein Herz erfüllt. Nächstes Bild. Reize es an. Erfüll dieses Herz, aber dann reize es an. Hebräer Kapitel 10, Vers 24 und 25. Wir haben vielleicht schon öfters über diese Verse gesprochen, die sind so wichtig. Dort sagt der Hebräerbriefschreiber, dass wir uns nicht fernhalten sollen von den Versammlungen, von den Gottesdiensten, sondern wir sollen einander anreizen zur Liebe. Vor allem, weil die Tage schon fortgeschritten sind, und das Reich Gottes ist näher gekommen. Das heißt, die Liebe in der Welt, draußen in dieser Welt, die wird immer mehr erkalten zwischen den Menschen. Und Christus, der will, dass wir eine Kultur der Liebe weiterleben. Aber wenn wir draußen am Arbeitsplatz, in den Familien, wo wir auch immer sind, da werden wir immer weniger Liebe erleben. Immer mehr Egoismus, immer mehr Eigensinn, immer mehr Individualismus. Und Paulus, der Hebräerbriefschreiber, sagt, damit es nicht auf uns abfärbt, sondern wir immer wieder erfüllt werden mit Liebe, müssen wir natürlich persönlich uns erfüllen mit dem Wort der Liebe, erfüll dein Herz. Aber wir brauchen auch andere, die uns helfen, uns anzureizen zur Liebe, die uns ein Vorbild sind, damit wir gegenseitig uns heiß machen, in der Liebe zu leben. Durch das gegenseitige Vorbild, ein Wort, ein Kuchen, eine Karte, eine WhatsApp, ein Mithelfen, ein Dasein, eine Umarmung, ein Kaffee, ein Tee, wenn es sein muss. Dass wir einander, füreinander da sind und einander anreizen mit Menschen, die diese Liebe auch haben wollen in ihrem Leben. Deshalb treffen wir uns hier. Treffe dich regelmäßig mit Menschen, die ein brennendes Herz haben für Jesus. Versteht ihr? Und es sind nicht alle. Auch nicht alle, die sich Christen nennen, haben ein brennendes Herz für Jesus. Und denen sollen wir auch helfen und sie unterstützen und sie ermutigen. Aber manchmal, da braucht man diese Sammlung mit denen, die das wirklich haben. Und dann wieder rauszulaufen, um denen die zu lieben, die das vielleicht noch nicht so haben. Deshalb kommen wir zusammen. Treff dich regelmäßig mit diesen Leuten und reiz einander an zur Liebe, die wir uns gegenseitig helfen, gegenseitig herausfordern, gegenseitig hochheben und einander helfen, an der Liebe dran zu bleiben. Also reize es an. Und dann, letztes Bild, zeig ihm den Weg. Sprüche 23, Vers 12 oder Psalm 42, Vers 6. Ich lasse es mal beim Psalm 42, Vers 6. Psalm 42, Vers 6, das ist ein ganz berühmter Psalm, da sagt der Psalmbeter: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn er wird für dich sorgen. Das heißt, der Psalmbeter spricht mit sich selber. Er spricht mit seiner Seele, mit seinem Herz. Der englische Prediger Martin Lloyd-Jones hat mal gesagt, wir sollten heilige, wegweisende Selbstgespräche mit unserem Herzen führen. Und wir sollten nicht nur auf unser Herz hören, sondern wir sollten unserem Herzen immer wieder auch predigen. So wie der Psalmbeter. Was betrübst du dich, meine Seele, in mir? Der guckt auf seine Seele und sagt, was kommt denn da raus? Lauter Betrübnis. Warum? Warum betrübst du dich, meine Seele? Harre auf Gott. Also er spricht mit seinem eigenen Herzen, weil aus seinem Herzen kommt Betrübnis heraus. Calvin hat gesagt, Johannes Calvin, der Schweizer Reformator, hat gesagt, oder französischer Reformator, der hat gesagt, unser Herz ist wie so eine Art Götzenfabrik, die immer neue Gedanken und Gefühle produziert, die an Gott vorbeileben wollen, die ganze Zeit, auch als Christen. Da kommen auf einmal Gedanken und Gefühle aus unserem Herzen heraus, wo wir sagen, hä? Wo kommt das jetzt her? Geht's euch nicht so? Ja, ich höre kein Amen. Aber ich sag Amen, weil und dann sagt der Psalmbeter, ich muss jetzt anfangen, mit mir selber heilige Selbstgespräche zu führen. Ja? Warum denke ich das jetzt so? Halt mal, es stimmt doch nicht, was du da sagst. Der andere meint's doch wahrscheinlich gar nicht schlecht mit mir. Habt ihr das schon mal gemerkt? Der andere sagt was und ich denke, der ist gemein zu mir. Wie hat er jetzt das gemeint? Wahrscheinlich schlecht. Unsere Gedanken gehen oft so. Unser Herz sagt es uns so, auf einmal. Und dann seinem Herz mal zu gebieten und ins Selbstgespräch zu gehen. Du solltest dich nicht laut machen, dann würden dich vielleicht andere in die Anstalt einliefern. Aber leise zu tun mit deinem Herzen. Hey, halt mal, warum denkst du jetzt, dass der andere das schlecht meint mit mir? Sag deinem Herzen nein. Bevor ich es nicht besser weiß, gehe ich davon aus, dass der andere es gut mit mir meint. Mein Ehepartner, meine Kinder, meine Eltern. Bevor ich es nicht besser weiß, gehe ich davon aus, dass der andere es gut mit mir meint. Brauchen wir das manchmal? Ich brauche das manchmal, weil mein Herz, wenn ich irgendwo in der Situation bin, dann denke ich sofort, oh, der meint schlecht mit mir. Warum auch immer, das ist blöd, aber so ist mein Herz, das kommt auf einmal raus. Weil mein Herz ist eine Götzenfabrik und ich muss heilige Selbstgespräche führen. Ich muss ihm sagen, was ist richtig und was ist vielleicht auch falsch. Und ich muss das tun, und jetzt kommt es wieder zusammen, und ich muss mein Herz an die Versprechen Gottes erinnern. Was Gott mir versprochen hat, deshalb muss das Wort der Liebe reichlich in mir wohnen. Damit ich weiß, was ich meinem Herzen zu sagen habe, wenn es etwas Falsches produziert. Ich habe mal ein Gedicht gelesen, das gefällt mir, da heißt es: Aus deinem Herz kommt manchmal der Gedanke, ich weiß nicht, ob ich diese Sache zu Ende bringe. Und Gott sagt dir, ich habe das gute Werk in dir angefangen, ich werde es auch vollenden. Dein Herz sagt dir manchmal, ich kann mir das nicht verzeihen. Und Gott sagt dir, ich vergebe dir. Dein Herz sagt dir manchmal, du bist zu fett, zu schwach und zu unsexy. Und Gott sagt dir, du bist eine Sehenswürdigkeit, wunderbar gemacht in meinen Augen. Dein Herz sagt dir manchmal, ich bin zu müde und habe keine Lust. Und Gott sagt dir, ich will dich erfrischen. Dein Herz sagt dir manchmal, ich sollte mehr im Mittelpunkt stehen. Und Gott sagt dir, ich finde auch cool, was ich dir an Gaben gegeben habe, setz sie ein für andere. Dein Herz sagt dir manchmal, keiner liebt mich und ich bin ein Versager. Und Gott sagt dir, ich liebe dich unendlich. Dein Herz sagt dir manchmal, ich kann das nicht. Und Gott sagt dir, gemeinsam schaffen wir alles. Dein Herz sagt dir manchmal, das lohnt sich alles nicht. Und Gott sagt dir, ich schaffe durch dich etwas für die Ewigkeit. Dein Herz sagt dir manchmal, ich fühle mich allein und niemand sieht mich. Und Gott sagt dir, ich werde dich nie verlassen. Dein Herz sagt dir manchmal, das klingt doch viel zu einfach und ist darum unmöglich. Und Gott sagt dir, du vermagst alles durch den, der dich kräftigt, Jesus Christus. Zeig deinem Herzen immer wieder den Weg, damit es erfüllt wird mit den Verheißungen Gottes für dich. Führe diese Selbstgespräche mit dir selber, mit deinem Leben, mit deinem Herzen. Zeig ihm den Weg. Wenn Ängste kommen und aus deinem Herzen Ängste herauskommen. Psalm 34, 5, ich suchte den Herrn und er antwortete mir, aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Wenn Existenznot herauskommt aus deinem Herzen und du dir Angst bekommst wegen deiner Existenz, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Philipper 4, Vers 19. Entmutigung, wenn ich entmutigt bin oder wenn ich zweifle am Lohn oder anderen Dingen, zeig ihm den Weg. Wenn du wieder darauf auf bist, vom anderen was zu nehmen, was du denkst, du kommst zu kurz in deiner Beziehung, in deiner Ehe, mit deinen Vätern, mit deinen Kindern, mit deiner Ehe. Was macht deine Ehe stark, wenn du deinem Herzen den Weg zeigst? Geben ist seliger als nehmen. Wer der Größte sein will, das sollst der Kleinste unter euch werden. Wenn du der Leiter in der Familie sein willst, dann diene als Kleinster in der Familie. Wie überwinde ich das Böse des anderen durch? Durch Gutes. Das muss ich meinem Herzen manchmal sagen, weil aus meinem Herzen kommt, wenn der andere Böses tut, Rache. Dann zeige ihm den Weg. Bitte Gott darum, dass er dir hilft, das Gute in deinem Herzen zu haben. Warum? Denn am Ende gewinnt die Liebe. Die Liebe ist das, was gewinnt. Und wenn wir diese Liebe lieben, dass unser Herz, dass wir darauf Acht haben, dass wir es erfüllen, dass wir es zusammen anreizen und dann immer wieder diese Selbstgespräche ihm zeigen, wo es lang geht, dann wird unser Herz Stück für Stück erfüllt mit dieser Liebe Gottes für Gott und für den Nächsten. Und das macht uns zu Gewinnern. Diese Liebe gewinnt in unserem Leben und dann wird unser Leben, unsere Ehen, unsere Familien immer mehr wie ein Stück Himmel auf Erden. Nicht von heute auf morgen, aber es wird es werden. Die Liebe gewinnt. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte. Da kommt ein Mann in den Himmel und er ist nur eine Geschichte. Und da trifft er Petrus am Eingang. Ihr merkt, es ist eine Geschichte. Und der Petrus sagt, hey, alles klar, du darfst in den Himmel, gar kein Problem, haben wir schon immer auf dich gewartet, toll, dass du da bist. Sagt der Mann, Petrus, ich habe eine komische Bitte, ich würde noch mal gern, bevor ich in den Himmel gehe, würde ich gern die Hölle sehen. Nur kurz. Na, sagt der Petrus, ein bisschen komische Frage, aber lass mich kurz Jesus anrufen, der checkt es ab. Jesus sagt, okay, kein Problem, kann er kurz hin, die Hölle sehen. Dann nimmt ihn Petrus mit in die Hölle und er kommt rein in die Hölle und in der Hölle, da sind die Menschen in dieser Hölle, in der Mitte steht ein riesiger Topf mit leckerem Essen. Es duftet unheimlich gut, aber die Leute in dem Raum, die sind alle ausgemerkelt, blass, gierig, hungrig. Und die haben riesige Löffel an ihren Händen, so 1,50 Meter lange Löffel, große Holzlöffel, die sind fest verbunden mit ihrer Hand, so verwachsen. Und der Mann guckt sich die Hölle an, die ausgemergelten Menschen, diese Gier, dieses Haschen nach etwas und die Leute ausgemergelt und irgendwie so freudlos. Und sagt der Mann, okay, das war die Hölle. Dann kommt in den Himmel und im Himmel sieht es fast gleich aus. Es ist ein großer Raum, in der Mitte steht ein großer Topf mit leckerem Essen, duftet genauso wie in der Hölle. Die Leute im Himmel, die haben auch so an ihren Ärmen wie so einen angewachsenen langen Holzlöffel. Aber die Leute im Himmel, die sind wohlgenährt, die sind fröhlich, die lachen, die sind miteinander unterwegs. Und der Mann, der ist ein bisschen verdutzt und sagt, ja, jetzt Petrus, jetzt weiß ich nicht so ganz genau, was ist jetzt der Unterschied zwischen Himmel und Hölle? Und dann sagt der Petrus eine ganz interessante Sache. Er sagt, der Unterschied ist, dass die Leute im Himmel gelernt haben, sich gegenseitig zu füttern. Das ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Der Löffel ist so lang, du kannst damit Essen rausnehmen, aber du kriegst nicht in deinen eigenen Mund hinein. Und die Leute im Himmel, die haben gelernt, sich gegenseitig zu füttern. Das ist Liebe. Die Liebe ist das, was uns diese Fröhlichkeit gibt, diese Liebe Gottes, die unser Herz erfüllt. Das ist die größte Macht. Das macht Beziehungen stark, dass wir lernen, aus dieser Liebe Gottes heraus einander zu lieben und uns gegenseitig dieses Gute zu geben, was Gott uns geschenkt hat in Jesus Christus. Hab Acht auf dein Herz, erfülle es, reize es an durch die Gemeinschaft mit anderen, die auch lieben, und zeig ihm immer wieder diesen Weg, dass Liebe die größte Macht ist für deine Ehe, für deine Familie, für unsere Gemeinde, auch die größte Macht, um Menschen zu erreichen mit diesem Evangelium von Jesus Christus. Denn daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr diese Liebe habt untereinander. Das macht uns zu Gewinnern und lässt andere gewonnen werden für das Evangelium. Das macht uns zu diesen Gewinnern in Jesus Christus. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, und dafür danke ich dir, dass du diese Liebe für uns hast. Aber dass wir diese Liebe auch weitergeben dürfen in deinem Namen. Mach uns zu Menschen, die lernen, andere mit dem Guten, das du uns geschenkt hast, zu füttern und mit anderen gemeinsam unterwegs zu sein, die wir gelernt haben, füreinander da zu sein, in den großen und kleinen Dingen des Lebens. Danke, dass du uns als Gemeinde zusammengestellt hast hier und dass wir als dieser Liebesverein hier zusammen sein dürfen. Schenk, dass wir erfüllt werden, immer neu von der Liebe deines Heiligen Geistes und dass es nach außen geht, überschwänglich, in Freude und in Kraft, in unsere Ehen hinein, in unsere Familien hinein, aber auch darüber hinaus in diese Welt hinein, die so dringend deine Liebe braucht. In Jesu Namen. Amen.